Am Mittwoch wird Sepp Maier 80 Jahre alt. 2013 war er bei meiner Kollegin Stefanie Heinzeller zu Gast. Sepp Maier verbinden die meisten ja mit dem Weltmeistertitel von 1974. Aber er hat ja auch den Europapokal der Landesmeister in seiner Sammlung. Die Champions League gab es schließlich zu seiner aktiven Zeit noch nicht.
Den haben wir dreimal geholt, ja. 74, 75, 76 hintereinander. Und das war damals auch nicht einfach, weil das war alles K.O. War alles K.O.-Spiele, nicht so Gruppenphasen, wie es jetzt gibt. Da kann man sich mal eine ganze Gruppe ausruhen. Oder man kann mal ein Spiel verlieren, dann ist man trotzdem noch dabei. Aber früher war es so, verloren und draußen warst.
Stefanie Heinzeller im Gespräch mit
Sepp Maier, erfolgreichster deutscher Torwart aller Zeiten.
Herzlich willkommen, Herr Maier. Schön, dass Sie da sind. Bei uns war der Druck eigentlich größer als heute, oder?
Ja, war größer. Und vor allen Dingen haben da zu meiner Zeit haben natürlich die richtigen Meister gespielt. Also konnte nicht der erste, zweite, dritte und vierte sogar noch mitspielen von der Liga, sondern das waren nur die Meister, haben nachher gespielt.
Wie sind Sie als Spieler mit so einer Drucksituation umgegangen, wenn auch in den Medien vorher schon immer natürlich Stimmung gemacht wird? Das erleben wir ja heute auch, damals vielleicht noch nicht in diesem Ausmaß wie inzwischen.
Das war bei uns nicht so. Wenn wir zu Europacup-Spielen gefahren sind, da waren vielleicht zwei Journalisten da und vielleicht das ARD als Fernsehteam und dann war es schon und die Mannschaft halt. Aber sonst war da nicht viel los. Nicht so wie jetzt, das kann man gar nicht vergleichen. Auch mit den Fans nicht. Oder wenn wir heute halt im Osten gespielt haben, da waren halt von der DDR, haben sie halt dann, sind sie halt da rübergefahren, fast gesagt haben, sie fahren in Urlaub und in Wirklichkeit haben sie dann uns angeschaut und da waren viele Fans von der DDR auch und haben die Spiele gesehen.
Und das waren die tollsten Fans, oder?
Ja, die engagiertesten. Die waren super. Aber die wollten auch immer alles. Trikot, Handschuh. Natürlich war es halt jetzt gang und gäbe, dass die Spieler Trikot verschenken und so, aber das war früher fast nicht möglich, weil wir haben ja bloß zwei, drei Sätze gehabt und wenn du das Trikot verschenkt hast, dann ist mir eine Nummer abgegangen, weil früher haben sie von 1 bis 11 und jetzt ist er durchnummeriert, jetzt spielen wir die 33, aber früher war 1 bis 11 und wenn dann der Neuner, der Gerd Müller oder der Franz Beckmauer oder ich das Trikot hergeschenkt hat, dann war der ganze Satz kaputt. Ich habe eigentlich nie eine Nummer drauf gehabt, weil jeder hat gewusst, dass ich die Nummer 1 bin. Da brauche ich keine Nummer drauf.
Unangefochten. Das heißt, Sie waren auch nie nervös im Tor gestanden vor so einem entscheidenden Spiel? Immer die Ruhe selbst?
Ja, was heißt, also nervös war ich nicht, aber es war eine gewisse Anspannung, war schon in der Bundesliga vielleicht nicht, aber wenn es dann um so Titel geht, so wie Weltmeister, Europameisterschaften oder mit dem Verein, die Champions League oder den Landesmeister gewinnen wollen, da ist man schon ein bisschen angespannt, aber nervös eigentlich nicht. Man hat sich gefreut, Stadion war voll und es war richtig, da ist richtig was los gewesen dann und das wollte man eigentlich als Spieler auch haben.
Würden Sie auch gerne nochmal da im Tor stehen bei so einem entscheidenden Spiel?
Nein, ich stehe nicht mehr im Tor, nur im Isar-Tor und im Sendlinger-Tor stehe ich noch, aber sonst in keinem Tor mehr. Aber ich weiß, wie das ist, weil ich habe viele Endspiele mitgemacht. Ich glaube, es waren 20 Stück insgesamt als Trainer und als Spieler. Als Spieler habe ich 14 gemacht und als Trainer 6. Und so weiß ich, wie das ist eigentlich.
Gutes Gefühl, vor allen Dingen, wenn man dann gewonnen hat.
Das weiß man vorher nicht.
Und viel gehalten hat. Das weiß man ja vorher auch nicht.
Das weiß man nicht. Ja gut, es ist so, wenn man wenig zu tun bekommt, dann ist es ein bisschen schwieriger. Aber ich sage immer, man erkennt einen guten Torhüter, wenn er wenig zu tun kriegt und hält dann das, was aufs Tor kommt. Aber es ist wie wenn ein anderer unter Beschuss ist. Da kann er auch eine Klasse beweisen, aber die Klasse ist halt dann nur, wenn er zwei-, dreimal eingreifen muss und dann das hat Hand und Fuß und dann sieht man die Klasse eines Torhüters.
Aber Sie sind morgen nicht nur in Gedanken, sondern auch tatsächlich dabei. Sie schauen sich das Spiel Stuttgart-Bayern-München morgen natürlich an im Fernsehen und Sie blicken manchmal vielleicht auch auf Uli Hoeneß. Was haben Sie für eine Meinung zu dem ganzen Trubel, der um Hoeneß in den letzten Tagen und Wochen war?
Ja, das hat sich der Uli eigentlich nicht verdient, muss ich sagen. Sicher hat er, wie man in Bayern sagt, einen Schmarrn gemacht und das hat er schon tausendmal bereut, aber wenn man dann diese ganze Entwicklung, was jetzt wieder bei uns los ist, mit einem Ding da 650 Millionen haben sie wieder in den Sand gesetzt und was der Bundesrechnungshof alle Jahr der Bundesregierung vorwirft, was in Sand setzen an Milliarden, dann aber trotzdem kann der Uli das nicht machen und das weiß er auch. Aber man soll mit Uli nicht so hart ins Gericht gehen. Der hat sehr, sehr viel für den FC Bayern getan oder überhaupt für den deutschen Fußball. Und na gut, das war ja kein Schwarzgeld, der hat ja nur Na gut,
die Zinsen. Aber er hat halt keine Steuern drauf gezahlt.
Ja, auch die Zinsen, das ist was anderes, wie wenn er Schwarzgeld rüber da, was dann irregulär war in die Schweiz, oder mit dem Geld dann, na gut.
Man kann's also sehen, Sie plädieren für Milde.
Ja, sicher. Bei mir wird ein Freispruch genommen.
Aber vor Ihnen wird er nicht vor Gericht stehen, nehme ich an. Sind Sie noch im Kontakt? Haben Sie viel Kontakte noch in den FC Bayern?
Na ja, schon ab und zu, aber nicht mehr so. Nicht mehr so. Aber mich freut es immer, wenn es gewinnen. Ich beobachte immer alles. Und also meistens bin ich im Fernsehen zugegen, dass ich die Spiele beobachte, weil da habe ich meine Ruhe. Da kann ich mir selber mein Urteil bilden und nicht im Stadion, wo tausend auf die einquatschen und dann schimpfen sie wieder und dann sind sie eigentlich manchmal unrealistisch.
Schauen Sie eigentlich mit Ton oder ohne?
Mit Ton. Also es kommt darauf an, wer es sagt, wer es kommentiert. Manchmal schalte ich den Ton ab, da muss ich ganz ehrlich sein.
Und bilden sich Ihre eigene Meinung. Ja. Sepp Maier ist bei uns Europameister, Weltmeister, Deutscher Meister. Viele Triumphe hat er in seiner Fußballkarriere in der Nationalmannschaft und beim FC Bayern München gefeiert. Aber auch Josef Dieter hat klein angefangen. So ist Ihr Taufname, und zwar beim TSV Haar. Wann sind Sie zum Sepp geworden, Herr Maier? Hat irgendwann mal jemand Josef Dieter zu Ihnen gesagt?
Nein, hat nicht. Aber jetzt in letzter Zeit schon. Also die mich ganz gut kennen und wenn sie was wollen von mir, sagen sie noch: Josef, pass mal auf.
Das klingt aber ein bisschen streng, oder?
Ja, meine ich. Wenn sie streng zu mir werden, dann sagen sie Josef zu
Wer
mir.
Wer sagt das? Ihre Frau?
Meine Frau sagt ab und zu mal Josef und dann, na gut, bei Rainer Bonhoff sagt er immer Josef zu mir. Aber wenn er sagt: Josef, grüß dich. Rainer sagt das auch zu mir, aber sonst bin ich
Was müssen Sie dann machen? Die Steuererklärung oder den Müll runterbringen?
Nein, Josef ist warnend.
Ach, es ist warnend.
Das ist warnend.
Okay.
Josef ist warnend.
Dann wissen Sie schon Bescheid.
Und Josef Dieter, ist ganz schlimm, da muss er aufpassen.
Ich hoffe, es kommt nicht zu oft vor.
Nicht, dass es dann Josef Dieter zu mir sagen.
Nein, ich ja sowieso nicht. Ich bleibe beim Herrn Maier. Herr Maier, wann hat man gemerkt, dass Sie gut sind im Tor? Weil Sie werden ja wahrscheinlich nicht als Kind schon gleich beim TSV Haar im Tor gestanden haben.
Nein,
was waren Sie?
Ich habe beim TSV Haar habe ich einmal im Turnen angefangen. Ich war in der Turnriege beim TSV Haar, so mit 5, 6 Jahren habe ich da angefangen und daneben war natürlich Fußball gespielt. Und ich war eigentlich, muss ich sagen, in dieser Altersklasse schon ein super Turner. Ich war 3-mal oberbayerischer Meister, mit 8 Jahren war ich da und habe Fußball gespielt und habe geturnt. Und dann, wie es halt dann so ist, mit Fußball spielen, ich war Feldspieler damals und dann haben wir, weil da, früher hat man nur mit 10 Jahren in der Schülermannschaft spielen dürfen, da hat es die U-Dings, UF und das A-Schüler und B und C und D-Schüler hat es dann gegeben, erst ab 10 Jahre. Und ich war damals schon so gut, dass unser Trainer damals am Bayerischen Fußballverband ein Schreiben geschickt hat, ob ich schon mit 8 spielen darf, so eine Genehmigung. Die habe ich dann bekommen, dann habe ich mit 8 als Stürmer gespielt. Und da war ich auch ganz ein guter, muss ich sagen, Stürmer. Aber wenn halt ans Training vorbei war und es war so ein Wetter wie heute zum Beispiel, dann war halt der Boden schön weich und schön batzig war alles. Und dann bin ich ins Tor als Gaudi. Turner war ich ja gelenkig.
Super, da hat sich Ihre Mutter gefreut, oder?
Ja, genau.
Wie sahen Sie aus, als Sie heimkamen?
Früher haben wir die Sachen noch selber waschen müssen.
Ja, Ihre Mutter, Sie genau, wahrscheinlich nein, nicht,
ich
nicht,
oder? Da Waschmaschine hat es auch nicht, keine gegeben. Da sind wir in den Kochkessel reingekommen. Und dann gewaschen worden. Ja, Freude habe ich nicht damit bewirkt bei meiner Mutter. Aber durch das habe ich halt dann also mit dem Fußball da schon wirklich super angefangen.
Sind Sie gut vorangekommen? Waren Sie da schon die Katze von Anzing?
Das Nein, die Katze ja so bin ich ja später Spitzname. Geworden. Die Katze bin ich ja später geworden. Und das war wahrscheinlich deshalb, weil meine katzenartigen Bewegungen, das hat dann Journalisten dann dazu bewogen, mich als Katze von Anzing zu betiteln. Aber ich war da nicht Feldspieler, ich bin ja durch einen ganz blöden Zufall eigentlich ins Tor gekommen. Wir haben da, und damals war ich 15, war ich da, aber ich habe eben im Feld heraus gespielt, ich war beim TSV Haar, war andauer ein Torschützenkönig. Ein guter Stürmer, muss ich echt sagen, haben die anderen auch immer gesagt von mir. War ich ein bisschen anerkannt im Haar, damals haben wir so 6000 Leute gehabt, weil das Fußball war da sowieso hoch im Kurs, da war ich ein anerkannter Junge. Und dann hat sich eines Tages unser etatmäßiger Torhüter, der Göschel Ludwig, hat sich die Hand gebrochen. Und in unserem kleinen Dorfverein haben wir nicht so viele Torhüter, für die erste Jugend damals schon mit 15. Und dann hat mich der Trainer gesagt: Du Sepp, du machst das immer super. im Training sehe ich dich immer, da gehst du immer als Spaß ins Tor und wir haben keinen Torwart, du musst jetzt ins Tor.
Jetzt ist ernst.
Ja, dann habe ich gesagt, nein, Trainer, geht ja, Herr Heiß, habe ich gesagt, ich gehe nicht ins Tor. Doch, du musst, wir haben ja keinen, was sollen wir sonst trainieren, du magst doch da gut. Ja, habe ich gesagt, geht ins Tor. Dann haben wir im Pokal gegen Bayern zweite Jugend spielen müssen. Gut, bin ins Tor gegangen. Verlieren wir das, ich glaube 10-1 oder 11-1 haben wir das Spiel verloren.
Sie haben 10 Tore reingelassen.
11 oder 10, ja. Jetzt passen Sie aber auf.
Ich hätte sie nie wieder reingestellt.
Und dann kommt der Jugendtrainer vom FC Bayern, kommt dann zu unserem Trainer vom TSV Hart und sagt, du Franz, was hast du denn da für ein Torhüter hinten im Tor? Den könnte ich gebrauchen. Dann sagt unser Trainer zum Bayern-Trainer, sagt, das ist normal kein Torhüter, der ist bei uns der beste Stürmer, der spielt im Sturm vorn. Sagt, da schickt man doch einmal rauf zum FC Bayern. Und damit wieder will ich beim FC Bayern und dann beim TSVH bin ich halt schon jemand und beim FC Bayern bin halt viele und der Jugend niemand. Ja gut, nach einem halben Jahr haben wir dann breitschlagen lassen, weil immer diese Forderung gekommen ist, ich soll zum FC Bayern gehen. Dann habe ich noch das Glück gehabt, dass ein Arbeitskollege auch in der ersten Mannschaft FC Bayern gespielt hat. Mit dem habe ich zusammen gelernt, die Lehrzeit. Und der hat immer mich hingebenzt, komm doch mal zu Bayern. Dann bin ich halt raufgegangen mit 15. Und dann was passiert.
Dann ab da gab es nichts anderes mehr als den FC Bayern. Da werden wir gleich auch noch drüber reden. Aber wir haben ja hier draußen in der Regie noch drei Mädchen sitzen. Die kommen vom Max-Josef-Stift hier in München und haben ein P-Seminar gemacht. Talk in den Medien heißt das. Also die machen praktisch in der Schule schon das, was wir jetzt hier machen. Und die haben im Rahmen ihres Projekts, das auch vom Bayerischen Rundfunk unterstützt wird, mit ihnen schon, glaube ich, ein kleines Interview geführt. Recht professionell. Und wir haben zwei Fragen rausgesucht. Und die kommen von Augusta und Cara.
Hallo, ich bin die Augusta und ich wollte fragen, ob Sie früher viel Stress mit Ihren Eltern hatten und wann Sie Ihre erste große Liebe gefunden haben.
Hallo, mein Name ist Cara und ich möchte gerne von Ihnen wissen, ob Sie früher oft Lampenfieber hatten.
Herr Mayer, fangen wir mit dem Lampenfieber an. Fangen wir mit dem Lampenfieber an. Gab es das?
Ja, Lampenfieber, habe ich schon immer gehabt, weil das ist immer eine gewisse Unruhe vorher, geht's gut. Du hast dich zwar sehr gut vorbereitet, hast gut trainiert und alles und hast schon immer Lampenfieber oder wie auch noch meine schauspielerische Tätigkeiten gemacht habe. Und dann hast
Enten hinterher gejagt? Oder?
Nein, ich meine jetzt auch beim Fernsehen Karl Valentin gemacht und lauter so kleine Sketche habe ich mal gemacht.
Ich dachte, Sie meinen die Einlagen auf dem Fußballfeld, die es ja auch
das,
gab.
Nein, das war nicht Lampenfieber, das war Spontankomik war das. Und da war ich dann schon, wenn du so Auftritte hast und mit dem Text lernen, hoffentlich klappt es mit dem Text und dann gehst du hin und dann schalt die Kamera ein und dann weißt du, Mensch, wie heißt jetzt der Satz, wie geht es das an? Und wenn du dann drin bist, dann geht es auf einmal. Aber wenn du es neu gehst, ich weiß es noch, mit der Michaela May habe ich mal so einen Sketch gedreht auf der Rennbahn, ich meine, es hätte am Kassenhäuschen diesen Satz rausgebracht. Dann bin ich weggegangen, so ist der. Und wenn es dann das erste Wort und dann ist alles verflogen und dann geht es. Aber da hast du schon Lampenfieber. Beim Fußball hast du kein Lampenfieber. Also da bist du ein bisschen Unruhe hast in dir, ob
also
alles gut geht.
Also auch Profis haben Lampenfieber. Ja, Stress mit den Eltern, also abgesehen von der dreckigen Wäsche, die sie nach dem Toreinsatz im Badswetter produziert haben. Gab es sonst auch Stress?
Ja, aber nicht so viel eigentlich, weil meine Eltern, die haben mich eigentlich sehr unterstützt. Ich habe noch zwei Brüder, einen Horst und einen Hans. Der Hans, der ist ein Jünger und der Horst ist der Älteste. Und da muss ich sagen, die haben mich schon sehr, sehr unterstützt mit meiner und
Fußballkarriere.
Ja, genau, haben mich sehr unterstützt, auch die Eltern.
Aber mit der ersten großen Liebe gab es irgendwann Stress, das muss so sein, oder?
Ja, das muss so sein, weil früher war es so. Die erste große Liebe, das war eine technische Zeichnerin von den Wandererwerken. Und da, ja, und dann Fußball und das. Und jetzt musste ich ins Training fahren. Ich bin dann immer mit dem Moped von Haar, mit 15 Jahren mit dem Moped, weil am Führerschein habe ich noch keinen gehabt, mit dem Moped von Haar nach München, Sevener Straße, immer 25 Kilometer, bei Regenwetter überall viermal in der Woche da reingefahren und hast nicht viel Zeit für eine Freundin. Wir haben uns dann noch gesehen, wo wir gearbeitet haben, in der Mittagspause einmal unterhalten, ein bisschen abgenutscht und fertig. Aber das ist nicht lang gegangen, das war vielleicht bloß ein paar Monate. Und dann hat es einen anderen kennengelernt, hat sie gesagt,
der hat mehr Zeit gehabt.
Mit dem Fußballer will ich nichts zu tun haben wahrscheinlich.
Am Mittwoch wird Sepp Mayer 80 Jahre alt. Ein schöner Anlass für uns, das Gespräch mit ihm aus dem Jahr 2013 zu wiederholen.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Stefanie Heinzeller.
Sepp Maier, lustigster deutscher Torwart aller Zeiten.
Sie galten ja auch als Karl Valentin des Fußballs. Und das kam nicht von ungefähr, oder? Sie haben vorhin ja schon mal von Ihren schauspielerischen Einlagen erzählt.
Nein, Karl Valentin, das war ganz was anderes. Und zwar, wie ich angefangen habe, da war ich habe mit 18 Jahren in der ersten Mannschaft gespielt. Und da der Hans Schiefele von der Süddeutschen Zeitung damals, ich habe den nicht gekannt, hat halt geschrieben. Und dann hat er geschrieben, FC Bayern hat einen neuen Torhüter, einen Karl Valentin im Tor. Und ich war dann schon beleidigt ein bisschen.
Warum?
Ja, ich weiß nicht. Ich habe dann zum Hans, was hast du denn da geschrieben, Karl Valentin? Ich bin ja kein Schauspieler oder was weiß ich, weil ich bin doch ein Torwart. Sagt er, nein, Sepp, das war nicht so gemeint. Schau dir mal an. Dann hat er mir ein Foto gezeigt, vom Foto her, aus so schlank und rank und dürr und hager und von der Seite mit dem Kinn, so ein spitzes Kinn. Und dann hat er mir am Foto hat er dann diese Melone aufmontiert. Und dann sagt er, schaust du aus wie der Karl Valentin? Ja, habe ich gesagt, komm, genau, hast recht, wie der Karl Valentin schaut aus.
Aber Sie sind ja auch für jeden Spaß zu haben gewesen, oder? Also wir haben vorhin schon mal gesagt, diese Ente, der Sie da mal nachgejagt sind, das ist auf YouTube bis heute verewigt.
Ja,
kann man immer noch anschauen.
Aber ich meine, Karl Valentin, der war nicht spaßig. Der Karl Valentin, der war hintergründig. Der war nicht spaßig. Ich kenne ja die ganze Biografien vom Karl Valentin und das war ein richtig, wie in Bayern sagt, ein ekelhafter Mensch. Weil wenn die Liesl Karlstadt schon zweimal wegen ihm nach Nervenheilanstalt nach Haar musste, wegen ihm, also das war kein angenehmer Mensch. Der war hintergründig und so mit einem gewissen Humor, so einen bayerischen hintergründigen Humor hat er gehabt. Aber ich glaube nicht, dass der lustig war. Ich habe den auch nie lachen sehen.
Also menschlich wollen Sie mit ihm eher nicht verglichen
werden? Nein, wollte ich nicht. Ich bin ein ganz anderer Mensch. Ich bin fröhlich und lustig. Und Karl Valentin habe ich nie fröhlich und lustig, sondern nur immer kritisch und hintergründig gesehen.
Hat auch seine Qualitäten, aber ist halt
sicher
was anderes.
Der Superball, ja.
1962 haben Sie Ihren ersten Profivertrag unterschrieben beim FC Bayern, da waren Sie 18. Damals ist man noch mit 21 volljährig geworden. Also haben Ihre Eltern den unterschrieben, den Vertrag, oder wie war das damals?
Nein, damals hat sie den Amateurstatus nur gegeben, und zwar mit 18 habe ich gespielt. Und der Amateurstatus hat damals ausgesagt, dass ich dreimal in der ersten Mannschaft, in der Vertragsliga hat es damals geheißen, spielen darf. Und dann hätte ich einen Profivertrag unterschreiben müssen. Und das habe ich nicht gemacht, weil ich damals an Helmut Schön das Ehrenwort gegeben habe, dass ich bis 1962 Amateur bleibe, weil da waren die Olympischen Spiele, Tokio glaube ich waren, oder 60, nein 62, waren sie in Tokio, und da hat dann jeder Amateur unterschreiben müssen, dass er so lange Amateur bleibt. Aber jetzt habe ich schon drei Spiele gehabt und der FC Bayern, der hat mich gebraucht. Und dann ist noch in dem Jahr meine Mutter noch gestorben auch. Und dann hat mein Vater Helmut Schön einen Brief geschrieben, ob er das Ehrenwort selbst zurücknehmen kann, weil die Mutter ist gestorben und braucht das Geld und alles. Und da hast du nichts verdient. Mhm. Ich habe dann das Ding auch nicht verdient, wie das Vertragsspiel, aber das war aber ein bisschen was, war es dann doch. Dann hat der Helmut Schön nicht zurückgeschrieben, ja, selbstverständlich. Und dann bin ich halt aus dem Amateurvertrag ausgestiegen und habe dann mit FC Bayern mit 18 richtig in der Profi-Vertragsspielermannschaft gespielt.
Wenn Sie so die Summen vergleichen, was Sie damals verdient haben, was man heute verdient, denken Sie, wäre es doch besser gewesen, ein paar Jahre später zur Welt zu kommen und Profispieler zu werden?
Nein, das muss ich nicht sagen, denn wir haben ja eine super Zeit gehabt. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wir haben früher auch, also nicht jetzt mit 18, aber ich habe früher auch, was habe ich verdient? Ich habe noch gearbeitet, bis wir in die Bundesliga aufgestiegen sind, habe ich noch halbtags gearbeitet und nachmittags ins Training. Da habe ich auch meine 2.500 Mark damals gehabt.
Und das war viel.
Und das war schon viel, ja. Und natürlich nicht, wie es heute ist. Aber der Markt gibt es sehr, die Spieler wären ja dumm, wenn sie es nehmen würden.
Aber 1974 vor der WM, da gab es schon auch eine kleine Auseinandersetzung ums Geld. Ich habe das irgendwo
kleine,
im Zeitungsarchiv
große,
gefunden.
Große.
Ja, erzählen Sie mal.
Ja, das war ich habe ja 66, 70, ich habe vier Weltmeisterschaften, da war ich dabei. 66 in England, 70 in Mexiko, 74 in Deutschland, 78 in Argentinien. Und wir haben also bei der Weltmeisterschaft haben wir immer so, wenn es gut kommst ins Endspiel. Weiß nicht, in England haben wir 15.000 Mark damals gekriegt, und dann 70 haben wir, da sind wir Dritter geworden, da haben wir glaube ich 20.000 Mark gekriegt, Und da sind wir auch Dritter geworden. England sind wir Zweiter geworden, in Mexiko Dritter. Und da war 74. Na gut. Und unser Präsident, Herr Neuberger, der hat es halt normal ist so, dass man das halt dann aushandelt. Dass man diese Prämie schon vorher aushandelt, bevor das Turnier beginnt. Aber das haben sie nie gemacht beim Deutschen Fußballbund. Und dann war es halt so, und dann haben wir halt gehört, dass die Italiener 120.000 Mark bekommen.
Nicht Lire.
nein, Titel, für einen Titel 120.000 Mark, dass sie da bekommen. Und wir haben dann gefragt, ja, was kriegen wir? Und dann hat der Helmut Schön gesagt, ja, wie halt immer. Dann haben wir gesagt, wie immer, im eigenen Land, Fußball, wie immer, die Italiener kriegen 120.000 und wir wie immer vielleicht 20.000 oder was. Dann haben wir gesagt, das geht nicht. Dann haben wir uns zusammengesessen, haben ausgehandelt, wenn die Italiener 120, wir im eigenen Land, dann wollen wir 100.000 haben. Und der Neuberger, unser Präsident, war aber nie da. Jetzt hat es immer eine Telefonkonferenz gegeben, Franz Beckenbauer, Wolfgang Offerath, ist immer ans Telefon gegangen, ja, die Mannschaft will jetzt 100.000. Was 100.000? Sie sind verrückt, ich schicke sie alle nach Hause. Und dann hat er gesagt, jetzt wollen wir abstimmen, wer nach Hause fährt und wer da bleibt. Und da waren wir, 22 Spieler waren wir, und da waren wir 11 zu 11.
Oh, Patt.
Also 11 bleiben da.
Hätte ja gelangt.
11 bleiben da. Und die anderen 11, die das nicht, die Prämie, also diese 30.000 Mark da nicht, die schickt der Neuberger nach Hause. Jetzt haben aber wir gewusst, dass die Bremer und die ganzen Mannschaften, die wohl Nationalspieler gehabt hatten, die nicht im Kader waren, die waren alle in USA oder in Südamerika auf so Privatspielreise. Ja, im Endeffekt war es halt dann so, mit Hängen und Würgen haben wir halt dann 80.000 Mark rausgehandelt.
Aber Sie wären nach Hause gefahren?
Ich habe nicht alle zwei Torhüter noch unter meinem Vertrag gehabt. Also er wäre ohne Torhüter da gestanden dann. Und der Helmut Schön hat es nicht unterstützt. Er hat gesagt, wenn das die Leute auf der Straße hören, dass ihr 80.000 Mark für einen WM, die spucken euch an, hat er gesagt. Ja, so war die Zeit.
Aber Sie haben dann die Weltmeisterschaft geholt, Sie haben den Titel geholt, 74. Wenn Sie da heute dran denken, ist es immer noch ein tolles Gefühl zu wissen, einmal Weltmeister?
Ja, sicher, das ist für jeden Fußballer das Höchste, was er erreichen kann, mit dem eigenen Land Weltmeister zu werden. Und noch dazu im eigenen Land, wie es da in Deutschland war, die WM, sicher war das auch mit einigen Schwierigkeiten verbunden, weil damals war die RAF sehr, sehr stark. Und da haben sie natürlich schon, das Malente war so wie ein großes Stammheim. So, wir waren mit Stacheldrahtzaun umgeben und das ganze Gelände war mit beleuchtet in der Nacht und dann mit Polizeihunden und so. Polizisten sind da die ganze Nacht, haben da patrouilliert. Es war ein unangenehmes Gefühl, wenn du dann immer eingesperrt bist. Und wir waren doch 4 Wochen da oben im Malente und du hast nicht raus können. Und wenn du mal mit dem Bus zum Kaffee trinken fahren bist, in Timmendorfer Strand, dann hast du 6 Gradfahrer dabei gehabt, 3 Polizeiauto, ein richtiger, so wie heute halt. So ein Aufwand wie heute. Und das war damals sehr, sehr ungewohnt, dass man da so geschützt wurde. Aber es hat dann trotzdem geklappt.
Die Fußball-WM 74 und der Titelgewinn mit unserem Gast heute, Torwart Sepp Maier, haben wir gerade zurückgeblickt. Haben Sie eigentlich die Handschuhe noch?
Nein, die habe ich
nicht mehr. Verschenkt?
Ja, die weiß ich. Ja, die habe ich beim Endspiel verschenkt, gleich ins Publikum geschmissen. Und das Trikot und alles eigentlich. Ich habe so eine Freude gehabt, dass ich alles her. Aber nackt wollte ich mich nicht ausziehen.
Was für eine Handschuhgröße haben Sie eigentlich?
Ich habe Torhüterhandschuhe, habe ich immer 12 gehabt.
Ist große. Das groß
normal habe
ich
9. Mhm. 9 und jetzt habe ich 12, immer größer.
Wie viele Paar Handschuhe haben Sie im Laufe Ihrer Karriere verschlissen? Wissen Sie das? Jedes Spiel ein Paar? Oder?
Nein, das war nicht so. Also zu früheren Zeiten, ich habe früher nur beim nassen Wetter Handschuhe angehabt, beim Trocknen haben wir so mit bloßer Hand die Bälle gefangen.
Tatsächlich?
Ja, das war früher nicht so, nur bei nassen Wetter. Aber dann sind die Bälle plastifiziert worden, sind rutschig geworden und haben wir dann natürlich auch beim trockenen Wetter haben wir dann Handschuhe angezogen. Weil mein Kopf ist doch ein bisschen an Nässe dran und da rutschen es durch.
Und Sie haben ja immer gerne selber dran rumgebastelt.
Ja, ich war ein richtiger, wie soll ich sagen, Filigrantechniker.
Erfindergeist.
In die Handschuhe. Ja, weil mir war das nicht immer, ich wollte doch perfekte Handschuhe kreieren. Und es dauert natürlich Jahre, bis das dann soweit war. Aber diese Handschuhe, was jetzt eigentlich die Torhüter anhaben, und ich glaube, was Besseres gibt es nicht. Natürlich, Material ist besser geworden, alles, aber der Grundgedanke, das war eigentlich der meine damals.
Was war Ihr Grundgedanke?
Ach, mei, da hat es zum Beispiel, mein Grundgedanke war, dass halt beim nassen Wetter, dass du nicht so aufpassen musst, dass er da durchgleitet. Und da brauchst du halt einen weichen Untergrund und einen saugfähigen Untergrund. Und das war halt damals gegeben mit dem Schaumstoff, Schaumstockauflage. Früher haben wir nur an die Handschuhe so Gumminoppen. Mhm. Wie am Tischtennisschläger haben sie da drauf genäht auf die Finger. Haben sie auf schwarze Lederhandschuhe und da haben sie die Ding drauf genäht. Und na ja, gut, beim nassen Wetter war das ja auf Bayerisch beschissen, weil das ist alles durchgerutscht. Dann haben wir gedacht, wie kann man denn das machen? Dann habe ich zuerst Frotte innen reingemacht vom Handtuch, das innen reingemacht, die ganze Hand, also auch nichts. Und dann habe ich mal diese Tischtennisstreifen da runter gemacht und habe die von unserem Masseur diese Schaumstoffunterlagen, das sind so große Matten gewesen, habe ich da Streifen geschnitten und habe es dann mit Patex auf die Finger draufgeklebt. Aber es hat er nur, wenn es nass war, hat er nur 5, 6 Schüsse gehalten und dann war das ganze Zeug da weg. Ja, und dann ist man jetzt so weit gegangen, dann habe ich eine Firma gehabt, einen Reusch habe ich dann gehabt, die soll mir die ganze Innenhand vernähen mit dem Schaumstoff. Und das ist damals nicht gegangen, weil der Schaumstoff, der ist beim Nähen ausgefranst hat, er hat nicht gehalten. Aber dann hat er doch ein Material gefunden, das dann gehalten hat. Aber das Material war halt schon, das war super, aber noch nicht so, wie es jetzt ist. Aber da ist halt dann, na gut, die Materialien werden auch immer besser. Und jetzt ist das optimal eigentlich.
Haben Sie sich das eigentlich patentieren lassen, wenn das Ihre Idee war? Wären Sie reich geworden?
Nein, natürlich. Ich bin mit dem zufrieden, was ich habe. Aber im Nachhinein war ich eigentlich schon ein bisschen blöd, ja.
Muss man sich das so vorstellen wie beim Skifahren, wo man immer das richtige Wachs braucht? Man braucht auch den richtigen Handschuh fürs richtige Wetter, um die Bälle halten zu können.
Ja, auf alle Fälle. Ja, jetzt ist es so, jetzt kann man den Handschuh beim trockenen Wetter und beim nassen Wetter anziehen. Das ist jetzt kein Unterschied mehr. Früher hast du das trockene Wetter Handschuh gehabt und fürs nasse Wetter wieder andere Handschuhe. Aber diese Handschuhe, was es jetzt gibt, die sind ja allwettertauglich.
Also wie viel Prozent gehen auf den Handschuh und wie viel Prozent auf das Talent des Torwarts, Herr Mayer? Was ist wichtiger?
Ja, ohne Talent brauche ich keinen Handschuh. Ohne Talent brauche ich keinen Handschuh, da kann ich auch mit.
Was zeichnet denn den Torhüter aus? Was für ein Talent muss der haben? Schnell sein, sich vorstellen können, wo der andere hinschießt?
Also ich muss sagen, richtige Weltklasse-Torhüter oder die wirklich super Torhüter sind, die müssen geboren werden. Das kann man nicht hintrainieren. Du brauchst irgendwie, du musst eigen sein. Eigen, das musst du im Charakter haben. Das ist ja toll, das sind auch, wie soll ich sagen, das sind eigene Typen in der Mannschaft.
Sind das auch Eigenbrötler?
Ja, schon ein bisschen, muss ich schon sagen. Doch, das stimmt. Der Kahn war einer, ich war einer. Ich weiß nicht, wie es mit Manuel Neuer ist. Aber das sind irgendwie, die lassen sich schlecht integrieren. Die möchten immer, was weiß ich, bei uns zum Beispiel, jetzt machen wir das, schon wieder das. Und die Mannschaft macht das, aber die Torhüter nicht. Also wie ich beim FC Bayern trainiert habe, meine 3, 4 Torhüter, wir waren eine eigene Gruppe.
Mhm. Also Sie wären kein guter Mannschaftsspieler geworden, auf lange Sicht, auch wenn Sie eigentlich als Jugendlicher so ein guter Stürmer
waren. Ja, schon,
Stürmer doch schon.
Das, aber ich, wir sollen sagen, kein guter Mannschaftsspieler. Du bist auch ein Mannschaftsspieler, aber du hast deinen eigenen Charakter.
Und woher weiß man beim Elfmeter, wo der hinzielt?
Wo man denn weiß?
Ja, woher wissen Sie das? In welches Eck Sie hüpfen müssen?
Ich habe das nie gewusst.
Aber Sie haben trotzdem viele Bälle gehalten.
Ja, aber kein Elfmeter, selten Elfmeter. Ich habe nur Elfmeter immer gehalten, wenn sie mir wichtig waren. Beim 4-0 oder beim 5-0 habe ich einen Elfmeter gehalten, aber sonst nicht.
Ist das so, wovor jeder Torhüter Angst hat?
Nein, Angst nicht. Wenn, dann muss der Schütze Angst haben, weil der Torhüter, der kann ja nichts verlieren. Aber der Schütze kann alles verlieren, wenn er ihn verschießt. Und beim Torhüter, na gut, die Sensation hat einen Elfmeter gehalten. Und der Schütze, wenn er verschießt, ist
der Depp.
Der Depp, genau, richtig.
Mhm. Haben Sie sich eigentlich, während Sie so aktiv noch im Fußball drin waren, immer auch mal Gedanken gemacht, wann höre ich auf und wie höre ich auf? Das ist ja für viele die große Frage. Also 74, großer Weltmeistertitel, ist das ein guter Zeitpunkt aufzuhören? Oder hat man dann erst recht Lust weiterzumachen?
Nein, ich habe mir das, also nach 74, da war ich 30 Jahre alt, da hört man nicht auf, noch dazu, ich noch ziemlich fit war. Und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt machst du die 78er noch mit, die in Argentinien habe ich mitgemacht. Also für mich war es aufhören nicht, nicht up to date, das war nicht so. 78 in Argentinien und dann haben wir, da war ich dann 34 und dann haben wir gedacht, na gut, jetzt machst du halt noch bis, jetzt wollte ich noch 80 Italien Europameisterschaft mitmachen und dann die 82 in Spanien die WM und dann hörst du auf. Und da wäre ich 38 gewesen und das wäre genau das richtige Alter gewesen. Aber na gut, es ist anders gekommen.
Sie hatten einen schweren Autounfall, 79.
Du hast einen blöden Autounfall, na gut. Man weiß nie, für was das gut war. Mm-hmm. Ich bin ja deswegen, mir ist nichts, blim. Ich bin ja fit und gesund, also so gesehen habe ich da auch beim Autounfall Glück gehabt.
Aber damals haben Sie schon gehadert, oder? Dass das für Sie das Karriereende bedeutet hat?
Ja, sicher. Was heißt gehadert? Ich habe lang genug gebraucht, um drüber wegzukommen. Denn wenn man sich da nur so sowas vornimmt, dass man bis 82 noch spielt, und ich hätte gedacht, die wäre noch fit, aber es ist halt dann leider nicht mehr gegangen, dann ist halt Fußball, ist war halt für mich wie eine Droge. Ich weiß aber, nach meinem Unfall bin ich dann ins Stadion gegangen und mir hatte so, ich habe Tränen in den Augen gehabt und ich weiß das noch, ich war immer, wenn ich nur zu Hause war, war ich immer fix und fertig. Und Frau gesagt, was hast du denn? Ja, das Ding, jeder fragt, wann kommst du denn wieder, wann spielst du denn wieder und was sollst du denn jetzt alles sagen? Dann hat sie gesagt, dann gehe ich halt nicht mehr auf. Dann habe ich gesagt, okay, das mache ich auch. Dann bin ich 3 Jahre nicht mehr ins Stadion gegangen, nur noch im Radio oder im Fernsehen angeschaut und dann ist es besser geworden.
Mhm. Das war sonst, wie Entzug, oder?
Ja, wie Entzug, wie eine Droge war das bei mir.
Sepp Maier ist bei uns in 1:1 der Talk. Nach seiner aktiven Zeit als Fußballer war er noch Torwarttrainer in der Nationalmannschaft. Wie viele Jahre haben Sie das noch gemacht? Die Bälle halten lassen sozusagen.
Ich glaube, das war 1988 bis 2006. Also 18 Jahre, genau.
Richtig. Und Sie waren der Erste, der überhaupt als Torwarttrainer eingestellt wurde, oder?
Ja, das hat damals war der Franz Beckenbauer Bundestrainer und da hat er eines Tages, ich weiß nicht, im November, hat er mich angerufen, 87, und sagt, du Sepp, nächstes Jahr ist Europameister im eigenen Lande und ich bräuchte einen Torwarttrainer. Du machst doch das bei Bayern München. Ja, das weiß der. Bin da bei Bayern, sagt er. Ja, überleg das. Wir bräuchten einen Torwarttrainer und nächstes Jahr Europameisterschaft. Und dann habe ich dann im November, hat er mich angerufen, 87, dann habe ich am Zug gesagt und dann habe ich dann Europameister mitgemacht und die ganzen Meisterschaften, was wir dann noch gehabt haben, bis 2006.
Mhm. Und dann gab es eine Auseinandersetzung mit dem damaligen Bundestrainer Klinsmann. Und da wollten Sie sich nicht verbiegen lassen.
Ja, was heißt, das war keine Auseinandersetzung, sondern das war ganz einfach so, dass ich halt der Meinung war, dass der Kahn der Bessere ist. Weil ich habe an Kahn auch beim FC Bayern trainiert. Ich war mit Kahn Tag aus, Tag ein zusammen, auch in der Nationalmannschaft. Und der war auch der Bessere, aber durch irgendwelche Machenschaften von Seiten von Klinsmann und Manager und was weiß ich was, alles dahinter, wollten sie dann Kahn nicht haben. Und ich habe dann ganz klar zum Kahn, was ja richtig war, zum Kahn Stellung bezogen und das war mein großer Fehler. Und was ist rausgekommen? Die haben zuerst mich abschießen müssen und dann an Kahn, dass er nicht spielt. So ist es auch dann gekommen.
Aber Sie sind schon jemand, wenn Sie eine Meinung haben, dann vertreten Sie die und dann.
Ja, klar, ich lasse mich nicht so leicht von meinem Weg abbringen. Aber es ist halt dann so, ich habe natürlich auch ab und zu mal Unrecht, das ist ganz klar. Man hat nicht immer Recht im Leben, aber ich meine, so wie ich es meine, so ist es halt richtig. Und dann in der Vergangenheit sieht man ja dann, ja. Hat er doch recht gehabt.
Ja. Ist auch schön, wenn man das zumindest dann im Nachhinein feststellen kann. Wir haben jetzt noch 2 Fragen von den Schülerinnen des P-Seminars vom Max-Josef-Stift hier in München, die ja im Rahmen eines vom BR unterstützten Projekts sich mit dem Talk in den Medien beschäftigen. Und 2 Fragen kommen jetzt von Vicky und Jennifer.
Hallo, ich bin die Vicky und würde gerne von Ihnen wissen, was Ihr erster Berufswunsch war und was macht Fußball als Beruf so interessant?
Hallo, ich bin die Jennifer und ich würde gerne wissen, was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?
Das Erfolgsgeheimnis, das heben wir uns für den Schluss auf, Herr Maier. Aber was wollten Sie eigentlich ursprünglich werden? Sie haben ja einen ganz normalen Beruf gelernt.
Ich wollte mit 6 Jahren oder mit 7 Jahren, wie ich in die Schule gekommen bin, wollte ich Schullehrer werden. Denn ich habe eine Freundin gehabt, die Frau Heindhoff, in der war ich wirklich verliebt.
Also dann war das die erste große Liebe.
Ja, aber da mit 6 Jahren, wissen Sie ja, das war für mich der höchste, weil es so nett war und immer und auch lustig gewesen ist, weiß ich noch. Und dann haben wir gesagt, ach, ich möchte da mal Schullehrer werden.
Das sind Sie aber nicht geworden. Nein, sie haben was anderes gelernt.
Ja, mit 6 Jahren, wie man alles, wie ein Schullehrer, Lokomotivführer und alles was. Da haben wir viele Flausen im Kopf.
Und dann, was haben Sie gelernt?
Ich habe gelernt Maschinenschlosser bei den Wanderwerken in Haar. Und da habe ich 3,5 Jahre Lehrzeit gehabt. Und dann ist es mit dem Fußball, wie ich ausgelernt habe, ist dann ein bisschen Schwierigkeiten geworden mit der Zeit, weil im Fußball hat er viel Zeit verschlungen. Ich habe meine ganzen Urlaube für Fußball verbracht. Und dann habe ich halt noch ein paar Tage wieder gebraucht, einmal eine Woche Trainingslager und da und habe keinen Urlaub mehr gehabt. Und dann ist es ein bisschen schwieriger geworden, auch den anderen Arbeitskollegen gegenüber, dass ich immer weg bin. Und ja gut, und dann habe ich eine andere Firma gesucht, und zwar hat der beim FC Bayern auch Fußball gespielt. Der hat also Stahl- und Eisenbau gehabt, und bei denen habe ich dann Schlosser gemacht, Kunst- und Bauschlosser.
Aber nur halbtags, gell?
Nur halbtags, ja. Ich war freigestellt um 2 Nachmittag und bin ins Training gegangen. Und dann, aber die Stunden von 2 bis 5, wo sie arbeiten müssen, das hat dann der FC Bayern bezahlt. Also ich habe den vollen Lohn gekriegt, als Schlosser damals in der Firma. Aber diese Fehlstunden, was ich gehabt habe, oder wenn ich mal eine Woche weg war im Trainingslager mit dem FC Bayern Vorbereitung, die habe ich keinen, also
haben Sie keinen Ausfall
Lohnausfall gehabt, sondern das hat der FC Bayern dann erstattet.
Und was ist interessant am Fußballspielen? Man könnte ja auch sagen, es ist immer das Gleiche. Man läuft dem Ball hinterher und Sie müssen ihn halten als Torhüter.
Das Leben ist auch immer das Gleiche. Man muss nur gut gestalten. Aber das mit Fußball, das ist schon was Faszinierendes, muss ich echt sagen. Erstens ist immer Bewegung, Stimmung, und es gibt keine Sportart, wo so viel Bewegungsstimmung ist. Es gibt es nicht. Und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern es ist weltweit. Wenn man sich die Welt anschaut, jeder, also ob das die Südamerikaner sind oder ob das die Afrikaner sind oder die Asiaten, alle rennen zum Fußball. Irgendwas Besonderes ist schon dran.
Obwohl Sie heute Tennis spielen, Golf spielen, Sie haben eine Tennisanlage, eine eigene. Kann ich mithalten mit dem Fußball?
Ja, man kann nicht einseitig sein. Man muss sich dann, wenn man aufhört, oder man muss als zweites Standbein schon machen. Das habe ich gemacht beim Fußball. Ich habe dann 1974 meine Tennishalle gebaut, weil ich habe sehr gern Tennis gespielt. Ich habe 1966 angefangen bei der WM, wo wir waren da. Und auf Rasen habe ich angefangen, Rasen. Da haben wir auch die Hand verletzt gehabt und haben nur trainieren können, nicht spielen. Und dann haben wir Schläger gekauft und haben dann Rasen Tennis gespielt mit meinen Torhüterkollegen, mit Günter Bernhard von Werder Bremen damals. Und wir haben nur Tennis gespielt, weil der Rasen war. Und das war so ein toller Rasen, der so Wimbledon-Rasen, wisst ihr, ganz kurz geschnitten. Und da haben wir uns dann gehechtet, Bälletz und gehechtet, so ein bisschen Torwarttraining gemacht.
Mit Tennisschläger. Und welches Handicap haben Sie beim Golfen heute?
Ich habe 6,5.
Haben Sie sportlichen Ehrgeiz?
Ja, sicher, sonst kommen wir nicht. Also was ich angefangen habe, wenn ich beim Tennis genauso, und wollte mal sehr gut Tennis, habe sehr gut Tennis gespielt. Ich bin, das weiß bloß keiner, ich bin mit dem TC Hasenbergl, bin ich 3-mal deutscher Meister geworden. Also nicht nur im Fußball, sondern auch im Tennis deutscher Meister geworden, bei den Jungsenioren. Und wenn ich was anfange, mit Golf, na gut, Golf habe ich zu spät angefangen, aber das fasziniert mich auch. Wenn ich was anfange, möchte ich es gescheit machen. Nicht nur
und das
so.
Ist auch das Erfolgsrezept, oder?
Richtig,
um auf
genau.
diese Frage zu kommen.
Ich bin ehrgeizig, aber nicht so stur ehrgeizig, sondern schon mit Ernst bei der Sache. Und das ist wichtig. Wenn man was erreichen will, ist egal, wie weit man kommen will. Aber man muss halt gescheit machen, das Ganze.
Herr Mayer, herzlichen Dank. Das war eine klare Botschaft zum Schluss für Ihren Besuch heute hier bei uns in 1:1, der Talk.
Das war 1:1 der Talk aus dem Jahr 2013. Stefanie Heinzeller im Gespräch mit Sepp Mayer, der kommenden Mittwoch 80 wird. Noch mehr biografische Gespräche finden Sie in der ARD-Audiothek. Und wenn es noch mehr Fußball sein darf, werden Sie auch fündig mit dem Podcast Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland. Schauspieler und Fußballfan Sebastian Betzel erzählt in 4 Folgen, wie Franz Beckenbauer als Spieler, als Trainer, als Funktionär unglaubliche Erfolge feiert, wie er die Beinamen Kaiser und Lichtgestalt bekommt, wie er seinen Status verliert und zum Gesicht der Sommermärchenaffäre wird. Dabei sind auch Günter Netzer, Lothar Matthäus, Harald Schmidt, Wolfgang Schäuble, Sibylle Beckenbauer und viele, viele mehr. Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland, in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.